Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, am Wahltag in Niedersachsen über die Kraft des Kreuzes zu sprechen. Unsere Landtagswahl geschieht ja im Geheimen. Also eine geheime Wahl, Briefwahl oder wenn du in diese Kabine gehst, niemand anders bekommt mit, wo du dein Kreuzchen machst. Wir leben in einer demokratischen Republik. Aber unser Kreuz wird Ausschlag geben über die Geschicke in den nächsten 4 Jahren in Niedersachsen. Keiner wird dich fragen, wo hast du denn eigentlich dein Kreuz gemacht? Manche sagen es trotzdem ganz offen heraus. Aber interessanter für uns ist die Frage, was hast du mit dem Kreuz gemacht? Nicht mit dem X, das so ein Stückchen weiter auf der Kante liegt, sondern auf dem gerade stehenden Kreuz. Was hat das Kreuz mit dir gemacht? Und was bedeutet dir das Kreuz? Das Kreuz, das für viele einfach nur ein Symbol für den Tod ist, das Kreuz auf Golgatha, an dem Jesus hing. Dieses Folterwerkzeug ist aber viel mehr ein Symbol als nur der Tod, sondern es ist ein Symbol für die Erlösung, ein Symbol der Befreiung in das neue Leben hinein. Mein erstes Bibelschulpraktikum habe ich in Berlin gemacht. Da, wo die Schüler aus dem biblischen Unterricht jetzt gerade sind, da in der Nähe, in Reinickendorf, durfte ich 1983 mein erstes Bibelschulpraktikum machen. Das ist schon eine ganze Reihe her. Damals stand die Mauer noch. Berlin war noch geteilt. Im ehemaligen Ost-Berlin, in jetzt Berlin-Mitte, direkt am Alexanderplatz, steht ein großer Fernsehturm. 1969 von der damaligen DDR fertiggestellt, 368 Meter hoch, immer noch Deutschlands höchstes Bauwerk. Man hat es auch St. Walter genannt, bezüglich Walter Ulbricht, der das Ganze wohl damals noch in Gang gebracht hatte. Dieser Fernsehturm, der das höchste Gebäude Deutschlands ist, hat oben eine kugelförmige Kuppel, ganz aus Glas. Ich habe mal einige Bilder gefunden. Der stand schon damals genauso und damals schien auch schon an manchen Tagen die Sonne. Und immer wenn über Berlin die Sonne scheint, kann man in der Kuppel dieses Fernsehturmes ein Kreuz erkennen. Die Sonne bricht sich in diesen speziell angebrachten Glasscheiben so, dass sie in Kreuzform von diesem Leuchtturm herunter, also von diesem Fernsehturm, Entschuldigung, nicht Leuchtturm, von diesem Fernsehturm herunter leuchtet. So. Es ist noch nicht so lange her und wir wissen, dass in der ehemaligen DDR der Glaube an Jesus nicht sehr hoch gehalten wurde. Also von den Leuten, die gläubig waren, schon. Aber von der Staatsregierung nicht. Die DDR war ein atheistischer Staat und die Regierenden war es höchst ärgerlich, dass dieses Prestigesymbol, dieses höchste Bauwerk Deutschlands, dass in diesem Fernsehturm dieses Kreuz zu sehen war. Es wurden viele Anstrengungen unternommen, um das irgendwie, haben die Scheiben ausgetauscht und so und die wollten das tatsächlich nicht. Aber es blieb ohne Erfolg. Ein Stadtführer hat den Turm den Namen die Rache des Papstes gegeben. Wenn man Wikipedia aufschlägt und Rache des Papstes eingibt, werdet ihr einen Bericht über den Berliner Fernsehturm lesen können. Ich denke, es gehört zu Gottes Humor, dass er in einem Bauwerk, das den Erfolg des Atheismus verkörpern sollte, ein Zeichen seines Kreuzeszeichen sichtbar gemacht hat. Und so steht das Kreuz bis heute an sonnigen Tagen über Berlin und auch nicht nur dort. Dieses Kreuz steht auch auf vielen Berggipfeln, an manchen Wegrändern, in vielen Kirchen und auch hier bei uns sehen wir das Kreuz. Als gläubige Gemeinde oder als Gemeinde, in der Menschen, die an Christus glauben, sich treffen, leben wir quasi unter diesem Kreuz Jesu. Und unter diesem Kreuz, von dem es in 1. Korinther 1, Vers 18 heißt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und ich möchte noch einige Verse weiterlesen, ab Vers 19. Denn es steht geschrieben, schreibt Paulus, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das war schon damals so und es ist heute auch noch so. Die Botschaft des Kreuzes, die Paulus verkündigte, war den klugen Griechen eine Torheit. Albernheit kann doch gar nicht sein. Und es ist ja auch tatsächlich schwer einzusehen, warum ein Gekreuzigter, einer, der hingerichtet wurde, der zum Tode verurteilt wurde und am Kreuz gestorben ist, der Retter der Welt sein soll. Deswegen mein erster Punkt, die Torheit des Kreuzes. Jedes Jahr am Karfreitag, also so ziemlich vor einem halben Jahr und in einem halben Jahr wieder, stellt sich für einen aufmerksamen Bundesbürger die Frage, wie viel Prozent deiner Mitbürger können eigentlich mit diesem Karfreitag noch etwas anfangen? Ich denke, es sind noch einige, die noch wissen, was an Karfreitag geschah. Schließlich ist Karfreitag einer von den bekannteren christlichen Feiertagen. Und doch haben die meisten Menschen heute mit der Karfreitagsbotschaft, das heißt mit dem Wort vom Kreuz, nichts mehr im Sinn. Was bedeutet denn für die Menschen die alte Vorstellung von einem Blutopfer oder von einem Sühnopfer? Wer kann da noch was mit anfangen? Was versteht denn einer, der in einer Zeit lebt, in der man Geldkredite am Tablet oder am Smartphone mit der Bank abschließen kann, noch von der Aufgabe eines Bürgen? Der aufgeklärte Mensch hat Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass Gott nur dann versöhnt ist, wenn Blut fließt. Ist das nicht ein grausamer, rachsüchtiger Gott, wenn er seinen Sohn grausam sterben lässt? Außerdem ist der Mensch von heute ganz stark von seiner Mündigkeit, wie soll man sagen, nicht besessen, aber beherrscht. Man darf heute Leute nicht mehr auf ihre Sünde ansprechen. Denn ein Mensch als Sünder zu bezeichnen, ist out. Und selbst dann, wenn es getan wird, können die meisten mit dem, was dahinter eigentlich steckt, gar nichts mehr anfangen. Wenn wir ein Verkehrsdelikt begangen haben, dann sprechen wir, das war ein Verkehrssünder. Oder wenn wir mal ein Stück Torte zu viel gegessen haben, dann sagen wir auch noch, ja, ich habe da mal wieder gesündigt. Aber der Ausdruck Sünder sein vor Gott ist für die meisten eigentlich fern jeglicher Realität oder ihrer Wahrnehmung der Realität. Aber ich denke, wir brauchen auch als Christen den Stein nicht in Nachbars Garten zu werfen. Selbst innerhalb der christlichen Gemeinde beobachtet man nicht selten ein Achselzucken, wenn man vom Kreuzestod Jesu redet. Die Theologie ist derzeit sehr stark auf Psychologie und andere Humanwissenschaften ausgerichtet und fasziniert davon. Auf dem christlichen Büchermarkt werden viele Bücher veröffentlicht, wie man Achtsamkeit lernt, wie man sich selbst findet, wie man sein Leben gut und besser managen kann. Das heißt, innermenschliche Fragestellungen, Umgang mit den Gefühlen, Hilfen zur Selbstfindung, zum Reifen der Persönlichkeit, sich zu beschäftigen, das wird intensiv gerade genutzt und Bücher darüber geschrieben. Diese Dinge sind nicht schlecht, die sind gut. Und der Boom in diesem Bereich ist ein Signal dafür, dass Christen hier vielleicht sogar Nachholbedarf haben. Und dennoch bleibt für mich die Frage, was fangen wir mit dem Kreuz an? Was bedeutet das Wort vom Kreuz? Sicherlich, das Wort vom Kreuz ist uns keine Torheit oder Dummheit. Und doch bleiben wir diesem Wort vom Kreuz gegenüber eher distanziert. Wir können damit auch nicht so viel anfangen. Und darunter leide ich selbst. Es ist mir selbst eine Not. Manchmal merke ich, wie mir die Botschaft vom Kreuz zwar nicht zur Torheit wird, aber eben auch nicht zu der Gotteskraft, als diese hier beschrieben wird. Wir stehen so zwischendrin, manchmal ein bisschen zwischen Fisch und Fleisch. Und deshalb tun wir gut daran, den zweiten Punkt zu bedenken, nämlich die Kraft des Kreuzes, so wie auch die Predigt überschrieben ist. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Es gibt ein altes Lied, das so beginnt: Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen, nimm sie nur gläubig an. Geh Schritt für Schritt und lass ihn sorgen, er führt auf rechter Bahn. Worin besteht sie denn nun, diese Kraft des Kreuzes? Und warum tun wir uns so schwer, diese Kraft zu erkennen? Die Kraft des Kreuzes besteht darin, dass wir an diesem Kreuz durch den qualvollen Tod Jesu, Christoph hat es vorhin schon gesagt, Erlösung finden. Erlösung von Schuld und Sünde, Befreiung vom ewigen Tod und Frieden mit dem lebendigen Gott. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft vom Kreuz. Am Kreuz von Golgatha fand unsere Erlösung statt. Und die gewaltige Kraft des Kreuzes besteht darin, dass wir seit diesem ersten Karfreitag vom Tod zum Leben durchdringen können. Ist das nicht was Gewaltiges? Unser Dilemma ist nur, dass diese Kraftwirkungen des Kreuzes für uns heute unsichtbare Kraftwirkungen sind. Es sind Kraftwirkungen, die in erster Linie nicht in der sichtbaren Welt stattfinden, sondern in der unsichtbaren. In dieser uns sichtbaren Welt ist es mit den Augen oft nicht wahrnehmbar. In unserer sichtbaren Welt kann man Erlösung nicht mit den Händen greifen. Scheinbar. Darin liegt unsere Not, besonders in dieser Zeit, wo wir so sehr auf das Sichtbare fixiert sind, wo alle Dinge in irgendeiner Form visualisiert werden müssen. Und dennoch, auch wenn die Kraft des Kreuzes, die Kraft der Botschaft des Kreuzes nicht mit Händen zu greifen ist, so ist sie doch da, ist sie doch gegenwärtig. Und gerade in diesen Tagen, wo wir über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken diskutieren, habe ich in Ihnen eine Metapher gesehen. In so einem Atomkraftwerk ist das eigentliche Energiezentrum, der sogenannte Kernreaktor, eine ziemlich kleine, jedoch hermetisch abgeschirmte Zelle. Was in dieser Zelle, in diesen Kernbrennstäben vor sich geht, ist mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Wir können die einzelnen Atome nicht sehen, die dort gespalten werden. Und dennoch, auch wenn man diese Kernreaktion nicht sieht, hat sie doch ungeahnte große Auswirkung. Sie setzt Energie frei. Eine riesige Kraft wird darin wirksam. Wir wollen auf die Kraftwirkungen von Golgatha schauen und sie betrachten. Sie sind Realität auch dann, wenn wir sie nicht mit unseren Händen greifen können. Weil Jesus an diesem Kreuz von Golgatha starb, finden wir Vergebung. Ein Wort, das wir kennen noch, wenn wir im Streit miteinander sind und merken, das Leben geht so nicht weiter. Das belastet mich, meine Seele und damit auch mein Umfeld, weil ich mit mir und mit dem Menschen nicht im Reinen bin. Aber es geht auch um die Vergebung, die nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Mensch und Gott da ist. Unsere Schuld vor Gott und vor den Menschen kann nach dieser Erlösung am Kreuz, wenn ich sie annehme, abgehakt werden. Die Dinge unseres Lebens, die nicht richtig waren, an denen ich schuldig geworden bin, die Zeiten, in denen wir Gott davongelaufen sind oder mit ihm gehadert haben, können bereinigt werden. Gott versenkt unsere Sünde im Meer, wo es am tiefsten ist, wo es keiner mehr rausholt. Was das wert ist, kann derjenige ermessen, der an sich selbst, an seinen Fehlern, an seiner Schuld gelitten hat. Gott bringt in Ordnung, Gott rückt zurecht, was ich verbockt habe. Darin besteht die Kraft des Kreuzes. Meine Schuld vom Menschen muss ich natürlich auch mit ihnen klären, wenn es dazu noch die Möglichkeit gibt. Der zweite Gedanke, weil Jesus an diesem Kreuz von Golgatha starb, finden wir Erlösung. Nicht nur Vergebung, sondern auch Erlösung. Erlösung heißt, befreit zu werden aus einer Knechtschaft, aus einer Bindung, befreit zu werden aus einer Gefangenschaft. So wie es ganz natürlich Israel erlebt hat, als Gott sie aus Ägypten erlöst hat. So heißt Erlösung, dass Gott uns frei machen will von falschen Bindungen. Erlösung heißt, Gott macht uns frei, wo wir gelähmt sind im übertragenen Sinne. Erlösung heißt, Gott schenkt uns erfülltes Leben in aller Freiheit. Und der dritte Gedanke, neben Vergebung und Erlösung, das Kreuz hat die Kraft, uns Frieden, Shalom, mit Gott zu schenken. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel. In der unsichtbaren Welt hat in diesem Augenblick tatsächlich Gewaltiges stattgefunden. Der Zugang zu Gott wurde für uns Menschen freigeschaufelt. Der Engel steht nicht mehr dafür, so singen wir in einem Lied. Der Engel steht nicht mehr vor dem Paradies. Der Weg zu Gott ist nicht mehr versperrt, sondern ist offen, ist frei. Menschen können dem lebendigen Gott in ungebrochener Gemeinschaft begegnen, in Frieden leben. Gott hat Frieden mit dir und mir geschlossen. Und weil er Frieden geschlossen hat, meint er es gut mit uns. Die Botschaft vom Kreuz hängt auch ganz eng zusammen mit der Botschaft vom Reich Gottes. Jesus hat immer wieder vom Reich Gottes gesprochen. Und Gott hatte so seinen Plan. Und Mark Pirczyk hat in den ersten Vorträgen über die 5 Bücher des Bundes auch davon gesprochen, dass Gott mit den Urvätern seinen Weg hatte, dann das Volk Israel eingesetzt hatte, einen König eingesetzt hat, das Volk Israel wieder abgefallen ist, wieder ein König kam oder ein Richter kam und es wurde wieder besser, dann ist es wieder abgefallen, so sägezahnmäßig, immer wieder mal auf und ab. Und Gott hat schon im Alten Testament auch durch die Propheten ankündigen lassen, dass er einen König, einen Messias, einen Gesandten, einen Botschafter schicken wird. Den Sohn Davids hat er ihn genannt. Und dieser Sohn Davids ist in Christus Gestalt geworden. Und er hat sozusagen, deswegen auch dieser Text aus 1. Korinther 13, wo von den Griechen und den Juden, also von den Heiden und den Juden gesprochen wird, hat sozusagen für alle, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle sozusagen geöffnet, dass Menschen zu ihm kommen dürfen und sein Volk bilden dürfen. Jesus hat das in seinen Worten vom Hirten deutlich gemacht. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und die Schafe kommen auch aus anderen Stellen, so heißt es. Auch wir, die wir nicht zu dem Volk der Juden gehören, haben durch Christus diese Chance, mit Gott Frieden zu haben und in seiner Gemeinschaft zu leben. Paulus hat die Kraft des Kreuzes Jesu im Kolosserbrief einmal so ausgedrückt. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er rettet aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, um Erlösung zu haben, um Vergebung der Sünden zu haben. Das alles ist in der Kraft des Kreuzes in der unsichtbaren Welt passiert. Aus diesem Blickwinkel ist es zu begreifen. Im Kreuz liegt tatsächlich Kraft verborgen. Ich bin aber überzeugt, dass diese Kraft nicht nur in der unsichtbaren Welt zutage tritt. Wer unter der Kraft des Kreuzes lebt, wird merken, diese Kraftquelle aus der Ewigkeit gibt mir Kraft für mein Leben hier. Es wird nicht verborgen bleiben, wenn einem Menschen vergeben ist. Es wird nicht unsichtbar bleiben, wenn ein Mensch erlöst ist. Und wer Frieden mit Gott gefunden hat, dem wird man das abspüren können. Die Kraft des Kreuzes kann man im eigenen Leben spüren. Ist es nicht so? Wie ändert das das Leben, wenn einem vergeben ist und man anderen Vergebung gewährt? Welche Weite bringt es ins Leben, nicht an diesen alten Geschichten hängen zu bleiben, sie aus einem Elefantengedächtnis immer wieder hervorzukramen und sagen, ja, damals hast du aber. Und welche Energie wird in uns frei, wenn wir nicht immer am Gleichen herumdoktern müssen, sondern Vergebung erlebt haben und deshalb weiter vorangehen können? Welche Freiheit kommt ins Leben, wenn ein Mensch erlöst ist von Angst und Furcht, von Sorgen und Verstrickungen? Welche Freude kommt ins Leben, wenn ein Mensch weiß, Gott ist nicht mein Feind, Gott ist nicht gegen mich. Auch wenn ich manchmal Kinderlieder gesungen habe, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf. Und es hat mir Angst gemacht. Ich darf befreit sein. Welche Freude kommt ins Leben, wenn ich weiß, Gott ist mein Freund. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? An dieser Stelle möchte ich dich mal ganz persönlich fragen. Kennst du die Kraft des Kreuzes von Golgatha in deinem Leben? Hast du einen klaren, einen eindeutigen Anfang mit Jesus gemacht? Hast du ihn um Vergebung deiner Schuld, deiner Sünde gebeten? Hast du diese Befreiung, die er schenkt, für dich in Anspruch genommen? Die Sache mit dem, was da am Kreuz von Golgatha geschehen ist, das ist überhaupt nicht diffus, das ist überhaupt nicht schwammig, sondern das ist ganz real und ganz klar. Und deswegen möchte ich es heute auch mal ganz klar sagen. Ich will auch sagen, man muss wissen, dass man erlöst ist. Man muss wissen, dass man Frieden mit Gott hat. Ein diffuses Hoffen greift zu kurz. Und wenn du dir wirklich nicht sicher bist, ob du klar zu Jesus gehörst oder er zu dir oder ihr beide zueinander, ob du einen klaren Anfang gemacht hast, dann schieb das nicht hinaus. Lass diesen Tag zum Geburtsstunde eines neuen Lebens mit Jesus werden. Mach einen Anfang mit Jesus und nimm dir einen Christen, zu dem du Vertrauen hast, und bitte ihn um Hilfe, mit dir, mit Gott zu reden. Für keinen heute hier in unserer Mitte soll das Kreuz von Golgatha noch länger eine Torheit sein. Gott will, dass es für uns eine Gotteskraft wird. Auch für uns Menschen des 21. Jahrhunderts muss die Botschaft des Kreuzes nicht ein Buch mit 7 Siegeln sein, sondern wir können sie erfahren. Und wir alle, du und ich, dürfen wissen, dass dank dieses Kreuzes die ewigen Dinge geklärt sind. Die sind geklärt. Und das lässt uns aufatmen und das weist allen Sorgen den ihnen zustehenden Platz zu. Christen sind nicht auf dem Holzweg. Christen sind auf dem Kreuzweg. Auf diesem Kreuzweg wollen wir bleiben, auch dann, wenn der Sieg Jesu noch nicht voll offenbart ist. Und auf diesem Kreuzweg wollen wir bleiben, auch dann, wenn wir eigene Kreuzwege zu gehen haben, schwere Wege. Gerade vor den eigenen Kreuzwegen wollen wir nicht erschrecken, denn Es gehört zu Gottes Geheimnis und zu Gottes Größe, dass er Niederlagen zu Siegen macht, dass er Schwierigkeiten gebraucht, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und auf diesem Kreuzweg wollen wir bleiben, denn auf diesem Kreuzweg sind wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und das wollen wir gleich mit dem gemeinsamen Abendmahl ausdrücken. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Wir als Gemeinde miteinander, aber auch jeder Einzelne mit seinem Herrn. Und es ist ein Erinnerungsmahl, um noch einmal an den letzten Sonntag anzuknüpfen. Es ist auch ein Nicht-Vergessen-Mahl. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 10 bis 11, ihn möchte ich erkennen. Und jetzt schreibt er nicht von der Kraft des Kreuzes, sondern von der Kraft der Auferstehung. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange. Wohin? Zur Auferstehung von den Toten. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir diese Auferstehung jetzt schon erleben und in diesem neuen Leben und in diesem neuen Reich Gottes jetzt schon leben. Nicht erst irgendwann in einer Ewigkeit, sondern dass die Ewigkeit jetzt schon für dich und mich in Christus mit dem leeren Kreuz begonnen hat.